Befreiung zuerst, vom Schnuttenpulli, wie man in Mecklenburg sagt. Der Schnuttenpulli, sagt man in Mecklenburg dazu. Die Predigt heute, Licht unter dem Scheffel stellen. Und wie ihr ja mitbekommen habt, in den letzten Wochen haben wir sehr viel über Gleichnisse gesprochen. Und als das Thema aufkam, haben wir so gedacht, Licht und das Licht nicht unter den Scheffel stellen, das ist mein Thema. Allerdings habe ich nicht gewusst, was da rauskommt. Und ich habe festgestellt, dass das viel, viel tiefer ist und viel, viel komplizierter ist, als ich gedacht habe. Ihr kennt diese Redewendungen im Deutschen. Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und wir meinen damit ganz einfach, wenn wir sehen, dass jemand keinen Mut, kein Selbstvertrauen oder Angst hat, haben wir oft schon mal diesen Satz gehört, stell dir nicht dein Licht unter dem Scheffel. Und wir gebrauchen das durchaus als Ermutigung und fühlen uns aber nicht selten auch noch etwas mehr unter Druck gesetzt mit dem Satz. Ich habe diesen Satz nicht besonders geliebt, weil ich auch schon sage, in bestimmten Situationen und auch zum Beispiel solche Formulierungen, die gehen auf die gleiche Stelle zurück. Na, das ist auch nicht der hellste Leuchter. Den geht auch auf diese Stelle irgendwo zurück. Und wir werden uns jetzt aber den biblischen Kontext angucken und werden verstehen, dass das völlig anders gemeint ist. Lass uns mal das Gleichnis lesen. In Lukas 8, 16 bis 18. Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß und setzt es unter eine Bank, sondern er setzt es auf einen Leuchter, auf das, wer hineingeht, das Licht sehe. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So seht nun darauf, wie ihr hört. Denn wer da hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Das ist hart. Und wir stellen uns so vor, ja, meine Talente einsetzen, das war so meine Assoziation. Die Parallelstelle, Markus 4, 21, möchte ich nicht vorenthalten. Und er sprach zu ihnen, zündet man ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen und nicht, um es auf den Leuchter zu setzen. Und auch hier ist der Kontext genau der gleiche wie im Lukas. Was war ein Scheffel überhaupt? Ein Scheffel war ein Maß, womit man Getreide abgemessen hat. Und das war in der Landwirtschaft bekannt, deswegen hat Luther das Wort Scheffel für Gefäß gebraucht. Und es gibt durchaus Übersetzungen, die das so als Gefäß, als Topf oder übersetzen. Und es geht letztendlich darum, dass das gesamte Licht bedeckt wird, dass nichts vorbeischaut. Übrigens, in der Revision der Lutherbibel von 1975 wurde die besonders moderne Sprache sein sollte, die dann sehr schnell zurückgenommen wurde oder nach wenigen Jahren zurückgenommen wurde, weil auch durch diese Modernisierung sehr viele Verfälschungen zum Urtext waren, wurde das Wort Scheffel dafür das Wort Eimer eingesetzt. Das führte dazu, dass diese Revision den Spitznamen Eimertestament bekam. Und deshalb wurde 1977 schon an der Überarbeitung begonnen. Und wir wissen, die nächste Revision war 1984. Aber wie gesagt, im Lukas, nun gehen wir mal wieder zurück zum Text und schlagen wir wieder zu Lukas 8 zurück. Ich sagte schon, Es geht um das Bedecken des gesamten Lichtes. Im Lukas finden wir kurz vorher das Gleichnis über den Seemann, was ich glaube Florian gepredigt hat. Und da in der Luther-Übersetzung steht danach vom Licht und vom rechten Hirn als Überschrift. Und wir nehmen die beiden Gleichnisse getrennt wahr durch diese Überschrift. Zumindest ging mir das so. Ich habe mich daran erinnert, dass Florian in der letzten Predigt sagte, nicht immer sind diese Überschriften hilfreich im Kontext. Und auch hier nicht. Deswegen lesen wir mal Lukas 8, Vers 15. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht und Geduld. Wenn wir diese Stelle uns anschauen und dann das Gleichnis über den Scheffel uns angucken, über das Licht, ergibt sich ein völlig anderer Kontext. Und wir fragen uns, was meint Jesus? Warum erzählt er uns jetzt das Gleichnis nach dem Seemann über das rechte Hören? Und tatsächlich, wir wissen, wir kennen das alle, wo der Samen hinfällt, wie der Boden ist und ob da was passiert. Und in diesem ganzen Gleichnis geht es eigentlich nur um das Sehen und Frucht wird kommen. Das Wort Erfolg kennt Jesus nicht, um es klar zu sagen. Es geht nicht darum, sehe da besonders viel, dass da besonders viel Frucht kommt. Nein, es geht nicht darum. Es geht um das Sehen, gleichermaßen. Und er sagt an der Stelle was ganz Entscheidendes. Und Jesus sagt über diejenigen, die im guten Land, und zwar diejenigen, die das Wort hören und behalten, mit einem feinen und gutem Herzen. Es kommt auf unser Herz an. Allerdings sehen wir an dieser Stelle in Lukas 15 auch, es geht nicht darum, dass wir die Verantwortung abgeben, wenn wir als Christen leben, sondern wir haben eine Verantwortung für unsere innere Reifung. Es steht behalten in einem feinen und guten Herzen. Und nur dadurch kann Frucht entstehen. Und wir sehen auch noch was anderes. Es geht nicht um die eigenen Gaben. Es muss um was anderes gehen. Es muss darum gehen, was behalten wir an Guten, was wir durch die Taufe, durch das Wort, durch die Beziehung mit Gott erkannt haben. Und ist es in unserem täglichen Wandel vorhanden? Ist es Licht? Wird es ins Licht gebracht? Als ich das herausgefunden habe, wie das gemeint ist, war ich schon ziemlich erstaunt. Ich habe gedacht, wollte eine Predigt über Talente machen, Talent einsetzen und so, das war so meine Idee. Und ich schrieb fest, nein, es geht schlecht und einfach, als Christ zu leben. Es geht darum, trägst du das Licht raus in die Welt? Stülpst du das Gefäß über das Licht, wenn du das Haus verlässt oder früh deine Bibel zuschlägst? Ich habe mir mal so ein paar Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Wissen meine Mitmenschen, mit denen ich zu tun habe, dass ich zu einer Gemeinde gehe? Erzähle ich ihnen, wenn wir miteinander reden, was mir die Bibel und der Glaube an Gott bedeutet? Suche ich nach biblischen Antworten, wenn jemand meinen Rat sucht? Übrigens auch unter uns. Schlagen wir noch die Schrift auf, wenn wir etwas von unserer Schwester oder unserem Bruder sehen oder Hilfe geben wollen? oder verlassen uns auf unsere Weisheit? Lernen wir noch Bibelstellen aus, oder lerne ich noch Bibelstellen auswendig, wie als junger Christ? Was sagen andere über mich, wenn sie mich erleben? Bin ich ja nicht, und ich kann euch sagen, ich bin das oftmals in keiner Weise an einem Tag. Ich bin erschrocken, wenn ich am Tag zurückgucke, was ich alles so verbockt habe. Es geht in diesem Gleichnis um geistiges Wachstum. Du hast gesehen, du hast Gottes Kraft kennengelernt, als du Gott kennengelernt hast. Du hast in der Bibel gelesen, aber die Entscheidung, damit zu leben, die musst du selber treffen. Du hast das Licht gesehen. Was machst du mit dem Licht? Ob wir weiter hören oder aufhören zu hören, das richtet sich auch an die Eltern an uns. Wir haben vielleicht in 10, 20, 30 und mehr Jahren als Christen so viel gesehen, so viele Bibelstellen gesehen. Gehst du ran und sagst, ich kann jetzt nichts Neues mehr lernen. Ihr habt das alles schon mal gesehen? Oder hörst du noch was? Oder hörst du noch genauso gut wie am ersten Tag? Wenn nicht, dann fange an zu hören. Im Lukas 16, 18 steht, so seht nun darauf, wie ihr hört. Denn wer da hört, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Wenn du aufhörst zu hören, kann man schnell alles verlieren. Andernfalls kann man innerlich sehr schnell wachsen. Matthäus 5, 13 und 16. 13 und 16. 13 und 14. Lese jetzt mal nur die ersten erstmal Sätze. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Stellen wir unser Licht unter dem Scheffel und hören nicht mehr. Oder dann können wir kein Salz der Erde und kein Licht der Welt sein. Nicht, dass du denkst, dass ab morgen durch Berlin heißen sollst und jetzt nur noch predigen sollst und einladen sollst. Das ist nicht darum, worum es geht. Aber erkennen andere in deinem täglichen Leben, in deiner Situation, an dem Ort, wo du bist, dass du anders mit Sachen umgehst, als die Allgemeinheit um dich herum. Machst du dadurch einen Unterschied? Viele Geschwister in unserer Gemeinde haben besondere Herausforderungen. Manche davon ihr Leben lang, andere kurzzeitig, andere erwerben sie im Laufe des Lebens und werden sie nicht mehr los. Bist du ein Licht, aber auch hier bist du ein Licht, tust du das, was du kannst, um zu leuchten. Hörst du trotzdem? Zum Beispiel Petra, die hat in der Corona-Zeit ziemlich abgebaut mit Laufen. Sie kann kaum alleine hierher kommen im Moment. Aber im Bibelkreis, wenn wir zusammen sind, ist sie eine wertvolle Hilfe, weil sie eine Frau ist, eine Schwester ist, die zuhört und sozusagen der Kummerkasten für jeden irgendwo ist, ein offenes Ohr hat. Oder ich denke auch oft an unsere Schwester Birgit. Birgit kenne ich sehr, sehr lange, Birgit Siebert. Und ich habe sie noch nie erlebt, dass sie mürrisch und verbittert ist, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Ich habe sie immer als eine freundliche und gastfreundliche Schwester in Erinnerung. Und immer wieder wohlwollend, immer wieder hoffnunggebend. Und sie hat es nicht einfach in ihrer körperlichen Situation. Absolut nicht. Wladimir, den wir auch kennen, jeder kennt ihn, er macht Gebäudedienst. Er arbeitet im Finanzausschuss, unterstützt den Bibelkreis. Er ist ein treuer Diener, auch mit seinen körperlichen Herausforderungen, die auch vielfältig sind. Was ich aber von ihm noch nie gehört habe, in Situationen, wenn Hilfe gebraucht wurde, ein Nein. Er war einfach dabei. Wille, wir heute leider nicht da. Wille kommt ohne Hilfe nicht mehr hierher. Und wenn ihr hier sitzt, habt ihr gesehen, wie er strahlt, wie er begeistert ist, hier zu sein. Und das ist ein Teil des Lichtes, das wir sehen können. Ich könnte viele, viele Geschwister jetzt aufzählen und die nun mal die gesundheitliche Herausforderung haben und könnte zu vielen was sagen. Aber ihr seid für mich Helden, weil ihr trotz eigener Unpässlichkeit oft Möglichkeiten nutzt, um das Reich Gottes mit euren Kräften zu stärken. Es geht dabei nicht um Erfolg. Es geht um Frucht. Es geht um was zu gedeihen zu lassen. Und oftmals sehen wir es nicht, was gedeiht, aber es gedeiht was. Wir kennen ein anderer in unserem Hirn, auch Gottes Wirken. Vor einiger Zeit habe ich mal darüber nachgedacht, was ist denn meine Triebfeder? Und ich fand es schreckend heraus. Wenn ich es für mich machen möchte oder muss, das schafft Frust und Verbitterung. Und ich stelle mein Licht letztendlich unter dem Scheffel, weil ich völlig auf mich fokussiert bin. Unwirsch reagiere, Daniel weiß auch, wovon ich rede, wenn ich gerade mürrisch oder unwirsch reagiere, wenn ich gerade mal mir das überkoche. Ich habe eine falsche Sichtweise auf das, was ich tue oder wie ich es tue. Im Moment bin ich dabei zu lernen, wieder neu zu lernen, was ist meine Motivation. Und die Motivation ist, was ist meine Priorität? Es ist das Reich Gottes, es ist die Sache für Gott zu machen, oder es ist auch das im Blick zu haben, was Mitmenschen neben mir möchten. Wenn ich beim Kunden arbeite, das ist für mich so das lebendige Beispiel. Sehe ich, dass ich schnell fertig werden will, oder sehe ich, dass ich ihm helfen möchte? Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und wenn du Entscheidungen treffen musst über deine Ressourcen, Zeit, Kraft, Geld, was ist deine Priorität? Matthäus 6,33 heißt es, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und das hört sich manchmal so an, ja, ich habe das und das und das und das und das und das und das zu tun. Was heißt weiter? Es wird dir alles gegeben. Vertrauen wir darauf. Hoffen wir, dass es genauso sein wird. Oder was ist unsere Priorität in unseren Entscheidungen? An dieser Stelle möchte ich zum Abendmahl überleiten. Weil es ein guter Punkt ist. Was macht es uns möglich, nach dem Reich Gottes zu trachten? Im Lukas 43, 47 bis 48, als er aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war, zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Eine unglaublich starke Botschaft. Bis zum letzten Moment. Und der Hauptmann stellt fest, sagt, dieser Mensch ist gerecht gewesen. Er ist besonders gewesen. Nun, was würde Gott über dich sagen? Was sagen andere über dich? Oh ja, wurschtelst du ein bisschen mit und machst so, ja, du sagst zwar Christ, aber das sehe ich nicht wirklich. Und sagst du, Mann, das ist besonders, wie er mit Situationen, oder wie er oder sie mit Situationen umgeht im Leben. Das ist besonders, dass er denen die Stärken einbringt, die sonst hier in dem Team kaum zu sehen sind. Suchst du danach. Und wir können es. Vielleicht nicht aus eigener Kraft heraus. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber wir können, was am Kreuz vollbracht ist. Weil Jesus gerecht war und durch sein Leben das Licht in die Welt gebracht wurde. Und er wünscht sich von uns, dass wir diesen Dienst weiterführen. Dass indem wir ihm zuhören, er hat uns mit seinem Tod am Kreuz die Kraft gegeben, als Salz und als Licht und das Licht der Welt zu sein. Und das ist eine Sache, über die ich mehr nachdenken möchte und immer wieder jetzt auch euch ermutigen möchte, auch nachzudenken. Bin ich das Salz der Erde? Bin ich das Licht der Welt? Lass uns für Brot und Wein beten. Vater Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du deinen Sohn hast auf die Erde gebracht. Dass wir in 3 Jahren seines Lebens, sein Wirken sehen konnten und es in den 4 Evangelien aufgeschrieben ist, Vater. Es dort aufgeschrieben ist, Vater, auch über seinen Tod hinaus, durch Gleichnisse, dass wir uns orientieren können, dass wir aber verstehen können, dass es kein Selbstläufer ist. Danke auch, dass du uns die Freiheit gegeben hast, dass wir uns immer wieder neu entscheiden können. Es ist zum einen, wenn wir vergeigt haben, können wir immer wieder zurückkommen. Wir können immer wieder bei dir neu zuhören und neu wachsen. Weil du lässt uns jede Tür zu jeder Zeit offen, weil du uns liebst, weil du unser Vorbild bist, ja, weil du uns die Kraft in jeder Lebenslage gibst. Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade, möchte für Brot und Wein beten, dass uns jedes Mal wirklich daran erinnern, was du vor uns am Kreuz getan hast. Ich liebe dich und ich bete dich, Mami. Amen.